In einigen der alten Räume.
Und wo sonst noch?
Manchmal in Lehmgruben.
Und?
In Jericho und Port Meadow?
Sonst nirgends?
Nein.
Du lügst. Ich hab dich gestern auf dem Dach gesehen. Sie biss sich auf die Lippe und sagte nichts. Er musterte sie spöttisch. Du spielst also auch auf dem Dach. Gehst du auch manchmal in die Bibliothek?
Nein, aber auf dem Dach der Bibliothek habe ich einen Raben gesehen.
So? Hast du ihn gefangen?
Er hatte sich den Fuß verletzt. Ich wollte ihn töten und braten, aber Roger sagte, wir sollten ihm helfen, damit sein Fuß heilt. Also haben wir ihn gefüttert und ihm Wein zu trinken gegeben, und dann ging es ihm besser und er flog weg.
Wer ist Roger?
Mein Freund, der Küchenjunge.
Ah, du warst also auf allen Dächern.
Nicht auf allen. Auf das Sheldon-Gebäude kommt man nicht, weil man vom Pilgerturm über einen Spalt hinüberspringen muss. Es gibt zwar ein Dachfenster zum Sheldon-Gebäude, aber ich bin zu klein, um hinaufzukommen.
Du warst also auf allen Dächern außer einem.
Und unter der Erde?
Unter der Erde? Der unterirdische Teil des College ist genauso groß wie der oberirdische. Es überrascht mich, dass du das noch nicht entdeckt hast. Also, ich muss gleich gehen. Du siehst gesund aus. Hier. Er suchte in seiner Tasche, holte eine Handvoll Münzen heraus und gab ihr 5 Golddollar. Lernt man hier nicht Danke zu sagen?
Danke,
murmelte sie undeutlich. Tust du, was der Rektor sagt?
Oh ja.
Und du bist brav zu den Wissenschaftlern?
Ja, ja.
Lord Asrels Dämon, die Leopardin, lachte leise. Sie war bisher stumm gewesen und Lyra wurde rot. Dann geh jetzt spielen. Erleichtert wandte Lyra sich zur Tür. Im letzten Moment fiel er noch ein, auf Wiedersehen zu sagen. Dann rannte sie hinaus. Dies war Lyras Leben gewesen, bis zu dem Tag, an dem sie beschlossen hatte, sich im Ruhezimmer zu verstecken und an dem sie zum ersten Mal von Staub gehört hatte. Und natürlich hatte der Bibliothekar Unrecht, wenn er zum Rektor sagte, Lyra würde ihm sowieso nicht zuhören. Sie hätte jetzt jedem, der ihr etwas über Staub sagen konnte, begierig zugehört. In den kommenden Monaten sollte sie einiges darüber erfahren und zuletzt mehr darüber wissen als irgendjemand sonst auf der Welt. Doch noch war es nicht so weit. Außerdem waren ihre Gedanken noch mit etwas anderem beschäftigt. Seit einigen Wochen kursierte ein Gerücht auf den Straßen. Einige Leute lachten, wenn sie es hörten, andere verstummten, so wie manche Menschen über Gespenster spotten und andere sich vor ihnen fürchten. Niemand kannte den Grund, doch seit einiger Zeit verschwanden Kinder. Das passierte etwa auf folgende Weise. Folgt man dem Fluss Isis, einer belebten Wasserstraße mit träge dahingleitenden, mit Ziegeln und Asphalt beladenen Kähnen und Getreidetankern nach Osten, vorbei an Henley und Maidenhead bis nach Teddington, wohin die Gezeiten des deutschen Ozeans reichen, und weiter nach Mortlake, vorbei am Haus des großen Magiers Dr. Dee und an Forkshawl mit seinen weitläufigen Lustgärten, in denen tags die Brunnen glitzern und die Fahnen leuchten und nachts Lampions in den Bäumen hängen und Feuerwerk aufsteigt, an Whitehall, wo allwöchentlich der Staatsrat des Königs tagt, und am Schrotturm, von dem in endlosem Rinnsal geschmolzenes Blei in Bottiche mit trübem Wasser spritzt, und noch weiter bis dahin, wo der Strom inzwischen breit und schmutzig in einem weiten Bogen nach Süden schwingt. So gelangt man nach Limehouse. Und hier lebt das Kind, das verschwinden wird. Der Junge heißt Tony Macaris. Seine Mutter glaubt, dass er 9 Jahre alt ist, aber sie hat ein schlechtes, vom Alkohol zerfressenes Gedächtnis. Er könnte genauso gut 8 oder auch 10 sein. Er hat einen griechischen Nachnamen, aber auch das ist wie sein Alter nur eine Vermutung der Mutter, denn er sieht mehr aus wie ein Chinese als ein Grieche und hat mütterlicherseits auch Iren, Skrälinge und Laskaren als Vorfahren. Tony ist nicht besonders intelligent,
aber eine Art unbeholfener Zärtlichkeit treibt ihn manchmal dazu, die Mutter grob zu umarmen und ihr einen klebrigen Kuss auf die Wange zu drücken. Die arme Frau ist meist zu betrunken, um von sich aus auf einen solchen Gedanken zu kommen, aber wenn sie merkt, was passiert, erwidert sie die Umarmung liebevoll. In diesem Augenblick treibt sich Tony auf dem Markt in der Pie Street herum. Er hat Hunger. Es ist früh am Abend und zu Hause bekommt er nichts zu essen. Zwar hat er einen Schilling in der Tasche, den ein Soldat ihm für einen Botengang zu seinem Mädchen gegeben hat, aber den will Tony nicht für Essen verschwenden, das man sich doch meist auch ohne Geld beschaffen kann. Er wandert also über den Markt, zwischen den Ständen der Altkleiderhändler und Wahrsager, der Obstverkäufer und Fischhändler hindurch, seinen kleinen Dämon, einen Spatzen auf der Schulter und blickt nach rechts und links. Wenn eine Marktfrau und ihr Dämon wegsehen, ertönt ein helles Zwitschern und Tonys Hand schnellt vor und verschwindet wieder unter seinem weiten Hemd, zunächst mit einem Apfel oder ein paar Nüssen, dann mit einer warmen Pastete. Die Händlerin sieht das und ruft, und ihr Katzendämon macht einen Satz, aber schon flattert Tonys Spatz in der Luft, und Tony selbst ist schon fast bis zum Ende der Straße gerannt. Flüche und Geschrei folgen ihm, allerdings nicht weit. An der Treppe zum St. Catherine-Bethaus setzt er sich und holt die dampfende, zerdrückte Beute, von der Bratensoße auf sein Hemd tropft, heraus. Er wird beobachtet.